Der bekannte dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard, der hat einmal gesagt oder geschrieben, Christentum ist Brandstiftung. Und wenn wir heute hier so zusammen sind auf einer Konferenz, dann wollen wir uns natürlich gegenseitig ermutigen und auch Streicheleinheiten verteilen, wie sich das gehört. Aber wir wollen uns auch gegenseitig herausfordern und provozieren und polemisieren. Und das mache ich nicht unbedingt mit großer Freude, nicht nur, aber an diesem Tag möchte ich das schon tun, auch wenn ich in Verdacht gerate, missverstanden zu werden. Ich bin also nicht konvertiert zum Katholizismus, ich sage es vorher schon, damit keine falschen Eindrücke entstehen. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Das ist das Generalthema aus Sprüche 23, Vers 23. Das ist einer der wenigen Verse in der Bibel, die ich auswendig kenne, mit Stellenangabe. 3 Verse weiter steht, gib mir mein Sohn dein Herz, wenn ich mich recht entsinne, 23, Vers 26, lass dir meine Wege wohlgefallen. Die Wahrheit steht in einem Buch. Dieses Thema hat man mir also untergeschoben. Menschen können irren, die Bibel nicht. Nun, dieses Wort kaufe Wahrheit, ist der eindringliche Rat des Salomo im mittleren Alter, wie ich annehme, an seinen jüngeren Sohn. Salomo, der weiseste Mann seiner Zeit, 1. Könige 4, Vers 31, er war weiser als alle Menschen. 3 Verse weiter steht dann, alle Könige der Erde kamen, um die Weisheit Salomos zu hören. Aber leider auch der Mann oder der König, der am Ende seines Lebens genau das macht, vor dem er seinen Sohn so flehentlich gewarnt hat. Und die Bibel sagt, es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern nach und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott. Das ist ja sehr interessant und auch schockierend. Und ich bin so sehr, sehr dankbar, dass wir relativ viele junge Geschwister heute hier unter uns haben. Und lasst euch das sagen, die Gefahren des Alters sind offensichtlich auch die gleichen wie in jungen Jahren Thema Sexualität. Das ist aber nicht heute das Thema. Aber ist das nicht erschütternd? Der weiseste Mann auf der Erde, zu dem aus aller Welt die Könige kamen, am Ende ein verrückter Narr, könnte man sagen, der genau das praktiziert, wovor er seinen Sohn und die Söhne im Allgemeinen gewarnt hat, das Herz nicht fremden Frauen zu öffnen. Aber hier, Sprüche 23, in seinen besten Jahren, kann man annehmen, benutzt er das Bild von einem Jahrmarkt im Orient, wo jeder seine Ware anbietet. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Oder ähnlich wie auch im Jesaja-Evangelium, hätte ich fast gesagt, Propheten. Kommt und kauft ohne Kaufpreis Wein und Milch. Nun, wer im Orient war oder in der Türkei Urlaub gemacht hat und dann irgendwo auf einem Markt war, der weiß, wie da geschrien wird und gehandelt und gekungelt wird. Ich erlebe das weniger in Afrika, sondern mehr in Asien, in China. Seit etwa 10, 11 Jahren bin ich jedes Jahr mindestens einmal dort und meist zieht sich mein Begleiter mit mir oder nimmt mich mit in Shanghai zum Copy Shop, nennt sich das. Das ist ein riesiges Gebäude mit Hunderten von Verkaufsstellen. Copy Shop ist auch der richtige Name dafür. Und die schreien dann ihre Waren aus. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Das ist immer ein Erlebnis. Also ich gehe nicht dahin, um... Ja, manchmal kaufe ich mir auch eine Uhr für 2,50, die sind da sehr billig. Ich habe so eine auch an. Oder auch manchmal auch ein Hemd für weniger Geld. Das ist schon interessant. Man steigt aus dem Auto und betritt dann die Straße und da kommen schon die Verkäufer entgegengelaufen und bieten dir Rolex-Uhren an, ganz billig und so weiter und so weiter. Du wirst da verfolgt, die hängen sich wie die Kletten an deine Fersen, um dir etwas anzudrehen. Aber jeder, der diesen Copyshop besucht, der weiß, das sind alles Plagiate, Imitate. Nichts Echtes, auch wenn da ein Krokodil draufsteht und so dergleichen mehr. Also es ist wirklich spannend, dort zu gehen. Natürlich auch ein gefundenes Fressen für Taschendiebe, denn die Europäer kommen dann mit ihren Taschen und kaufen sich da ein. Und ab und zu sieht man dann die Polizei, wie sie dann so einen Halunken mit gesenktem Kopf dann wegführen, der sich da vergriffen und dabei erwischt wurde. Ja, das ist also sehr interessant. Jeder weiß, hier gibt es nichts Echtes, sondern nur Kopien zu Spottpreisen. Keine Wahrheit, keine Originale. Und unser Anliegen hier und im Allgemeinen auf den Malachi-Konferenzen oder Tagen ist es, nicht irgendein Imitat vorzustellen oder anzubieten, sondern das Originale lieb zu machen. Das ist unser Wunsch auch heute. Und wenn wir soeben von Friedemann Wunderlich gehört haben, wer der Jesus ist, wie er ist, sein Erbarmen, sein Mitleid, seine Charakterzüge, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit, derselbe sagt auch in seinem Gebet zum Vater in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Und das ist also jetzt das zweite Thema an diesem Tag. Und in Bezug auf seine eigenen Worte sagt der Jesus, Lukas 21, Vers 33, die Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und über das Gesetz, also die Tora, die fünf Bücher Mose im Alten Testament, sagt der Jesus in der Bergpredigt, dass nicht einmal ein Strich, ein Jota, und Experten haben mir erklärt, das ist der kleinste hebräische Buchstabe, nur ein kleines Häkchen im Grunde, kein Strich wird vergehen, sagt der Jesus und bestätigt damit die Vollkommenheit und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, zumindest also der fünf Bücher Mose. Aber das dürfen wir sicherlich von der ganzen Bibel so sagen. An vielen Stellen beansprucht die Bibel im Alten und Neuen Testament vollkommen zu sein, geläutert zu sein, von Gott eingehaucht, inspiriert und deshalb von allerhöchster Glaubwürdigkeit und Autorität zu sein. Es sind Worte des dreieinen Gottes, der nicht lügen kann. Und das sind Wahrheiten, die müssen wir heute immer wieder betonen. Gott kann nicht lügen. Und wenn er etwas sagt und wenn er etwas schreiben lässt, dann ist das nicht zu relativieren, sondern es ist die Wahrheit. Und auf den letzten Seiten des Neuen Testamentes in der Offenbarung, da lesen wir in den letzten Sätzen, dass Gott warnt vor denen, die dem Wort der Offenbarung, ich denke, wir dürfen das anwenden auf die ganze Bibel, wer etwas hinzufügen oder wegnehmen wird, den werden die Plagen treffen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und deswegen haben wir auch diesen Satz geprägt, Menschen können irren, die Bibel nicht. Psalm 12, Vers 9, die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Und das sollte uns doch einen ganz großen Respekt verschaffen vor Gottes Wort. Dass die Bibel das so an vielen Stellen betont. Gereinigt, geläutert, siebenmal gereinigt. Silber, Psalm 19 und auch Psalm 119, ein Lied, ein Gedicht über die Schönheit, den Wert des Wortes Gottes. Und wenn wir wirklich glauben, dass die ursprünglichen Schriften, die damals von Gott gesprochenen und eingegebenen und aufgeschriebenen Worte, die von den Propheten und Schreibern des Alten Neuen Testamentes dann aufgeschrieben wurden, keine Irrtümer enthalten, dass es reine Worte sind, die Wahrheit ist, dann hat das enorme Konsequenzen für unseren Umgang mit der Heiligen Schrift und auch für unser Denken und für unser Leben. Und da möchte ich etwas bei stehen bleiben, bei diesem Gedanken. Welche Konsequenzen hat es für mich und ich hoffe auch für euch, wenn das Wort Gottes mit Gold und Silber geläutert verglichen wird, wenn Gott nicht lügen kann? Was bedeutet mir dann die Bibel? Und wie gehe ich damit um? Erstens, ich werde mich bemühen, eine so gut wie möglich wortgetreue Übersetzung der Grundtexte vom Alten Neuen Testament in deutscher Sprache zu benutzen. Und das ist in meinem Fall die Elberfelder Bibel, für andere ist das die Schlachterbibel oder auch die Lutherbibel. Beide gründen sich auf einen Grundtext, der überliefert ist und sehr zuverlässig ist. Zweitens, ich werde jede Übertragung der Bibel gegenüber sehr skeptisch sein und sie nicht als heilige Schrift bezeichnen, sondern als eine menschliche Interpretation der Bibel, die Irrtümer enthält. Und da nenne ich auch gerne diejenigen, die sich Bibel nennen, Hoffnung für alle, Neue Evangelistische Übersetzung, NEÜ, Volksbibel, Neues Leben und so weiter und so weiter. Jede sogenannte Bibel, die wesentlich mehr Worte gebraucht als der hebräische oder griechische Grundtext, fügt den Worten Gottes etwas hinzu, was die Reinheit und Vollkommenheit der Heiligen Schrift beeinträchtigt. Auch wenn das in der guten Absicht geschieht, die Bibel verständlicher zu machen. Und das möchte ich auch betonen. Ich kenne ja teilweise die Herausgeber oder die Autoren dieser Übertragungen, dass sie das aufrichtig tun, den Herrn lieben und den Menschen helfen möchten. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist von uns keinen Nachhilfeunterricht nötig hat. Die Bibel ist inspiriert und wenn wir das glauben, dann werden wir uns nicht zufrieden geben mit einer Übertragung, sondern wir werden mit aller Energie danach suchen, eine möglichst wortgetreue Übersetzung zu haben, wenn sie auch noch so schwer zu verstehen ist. Und ich denke, das hängt mit unserer Haltung zur Bibel zusammen. Wenn das die Heilige Schrift ist, ja, wer bin ich, dass ich sie irgendwie relativiere oder anpasse oder versuche umzuformen? Das dürfen wir in der Predigt tun, wenn wir das Wort Gottes auslegen, aber nicht, indem wir eine Bibel drucken als Bibel, als Heilige Schrift und sie verbreiten. Ich hoffe, dass ich da nicht missverstanden werde. Jede Bibel, die wesentlich mehr Text als die Grundtexte enthält, sollten wir nicht als heilige Schrift bezeichnen. Also ich ärgere euch jetzt ein bisschen. Auch wenn sie in der guten Absicht herausgegeben wurde, eine Kurzfassung oder eine ausgedünnte sogenannte Bibel zu präsentieren. Die Warnung aus der Offenbarung, den Worten Gottes etwas hinzuzufügen oder etwas hinwegzunehmen, sollten wir sehr, sehr ernst nehmen. Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Und ich bin froh, ja, wir haben uns so daran gewöhnt, von einer Kinderbibel zu sprechen oder von einer Jugendbibel zu sprechen. Das ist ja an sich schon nicht mehr seriös, oder? Und ich bin dankbar, dass Anne de Vries, ich habe vergessen, mir die Bibel hier mitzunehmen, die Bibel in Anführungsstrichen, nicht Kinderbibel bezeichnet, sondern Erzählbuch biblischer Geschichten. Und das ist korrekt. Und bitte, ich weiß, das hat sich bei uns so eingebürgert, das können wir schon gar nicht mehr realisieren, aber im Grunde gibt es doch keine Kinderbibel, keine Jugendbibel. Es gibt eine Heilige Schrift. Und die können wir erklären und die können wir erzählen und auch ein Erzählbuch machen. Von mir aus auch ein volkstümliches Erzählbuch. Aber da ist das nicht, suggerieren wir nicht, dass es die Heilige Schrift ist. Und das ist mir ganz wichtig. Ich weiß, dass ich hier auf wenig Verständnis stoße bei manchen jüngeren Geschwistern. Ich flehe euch an, nehmt Gottes Wort ernst. Und auch wenn es oft schwer zu verstehen ist, wir haben gute Auslegungen, die werde ich euch auch noch vorstellen. Wir haben auch ein paar gute Lehrer, die möchte ich euch auch noch vorstellen. Geht in die Gemeinden und studiert die Bibel. Und auch wenn das manchmal schwierig ist, Gottes Wort ist eine heilige Schrift. Und da sollten wir nicht irgendwie meinen, sie irgendwie verbessern zu können oder irgendwie zu adaptieren. Sprüche 30, Vers 5 bis 6, das sind keine Worte Salomos, sondern von Agur. Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner befunden werdest. Also ich frage mich, wie unsere lieben Brüder, die so eine Übertragung fabrizieren, was sie sich dabei denken. Ich meine, die müssten doch wirklich mit zitternden Herzen dabei sein, jetzt ihr Manuskript zu schreiben, wenn sie eine Übertragung der Bibel schreiben möchten. Welch eine ernste Angelegenheit und welch ein Schatz haben wir in Händen, wenn wir eine heilige Schrift haben, die sicherlich auch mit Abschreibfehler behaftet ist. Ich rede also jetzt vom Grundtext, vom Urtext. Auch der Grundtext ist ja nicht original. Aber wo man sich bemüht, aus Ehrfurcht vor Gottes Wort so möglichst nah am Grund- und Urtext heranzukommen. Und dazu möchte ich eine Illustration liefern, die mir vor 14 Tagen bekannt wurde oder die ich in Händen habe, die ich auch mitgebracht habe. Ein sehr schönes Exemplar, groß vorne drauf Bibel, sehr geschmackvoll aufgemacht. Biegsam, stabil, super illustriert, hat sich viel Mühe mitgemacht. Wir hatten auf der Frankfurter Buchmesse einen Stand von CLV und direkt gegenüber von uns ein großer Stand, auffälliger Stand mit dem großen Titel UKET. Ich meine, das wäre zumindest da in diesen Abteilungen der Halle 3 der schönste und auffälligste Stand gewesen. UKET, ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte und kam dann endlich darauf, kommt vom katholischen Jugendkatechismus, UKET, der inzwischen auch andere Sachen herausgibt. Das war so hochinteressant. Dort waren auch viele katholische Würdenträger, die ein- und ausgingen. Direkt dabei war auch eine Möglichkeit für Lesungen und für Diskussionen und dergleichen mehr. Frau Kelle, falls die bekannt ist, war auch da und hat Kinderbibeln vorgestellt. Und das war also eine hochinteressante Situation für uns, die wir da standen, und auch eine gute Möglichkeit natürlich, das Evangelium in Form von Büchern weiterzugeben. Es war ein ganzer Trupp junger Brüder dort, die ein paar tausend, ich glaube an die 10.000 evangelistische Bücher auf der Buchmesse verschenkt haben, verteilt haben. So, jetzt zu dieser schönen Bibel. Die ist eine Woche alt, also was sie da ausgestellt hatten, waren nur so Probeexemplare, ganz frisch. Ich bin froh, dass ich die noch rechtzeitig kriegen konnte. Und im Vorwort ist ein langes, einleitendes Wort vom Papst Franziskus. Und ich gebe offen zu, dass dieser Mann mir äußerst sympathisch ist, als Mensch. Sein Verhalten im Vatikan, auf der Straße, mit einem kleinen Fiat, den Obama zu besuchen, das nötigt mir Respekt ab, unbedingt. Ein Mann, der sich auch nicht so ernst nimmt, aber ein geschliffener Theologe, ein Psychologe, studierter Psychologe und ein Jesuit. Das sollte man dabei nicht vergessen. Also als Mensch für mich sehr sympathisch, aber natürlich als Vater der Christenheit oder Stellvertreter Christi ein Antichristus. Ich möchte beides klar betonen, damit ich nicht falsch verstanden werde. Und jetzt lese ich euch mal aus dem Vorwort ein paar Sätze vor. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, vor 14 Tagen, da sind mir fast die Tränen gekommen vor Dankbarkeit. Liebe junge Freunde, wenn ihr meine Bibel sehen würdet, könnte es sein, dass sie euch nicht besonders imponiert. Was? Das ist die Bibel des Papstes, so ein altes, abgegriffenes Buch? Ihr könnt mir eine neue schenken, eine für $1,000, aber ich würde sie nicht wollen. Ich liebe meine alte Bibel, die mich ein halbes Leben lang begleitet hat. Sie hat meinen Jubel gesehen und sie wurde von meinen Tränen benetzt. Sie sind mein kostbarster Schatz. Ich lebe aus ihr. Für nichts in der Welt würde ich sie hergeben. Ein paar Auszüge. Ihr haltet also etwas Göttliches in Händen. Ein Buch wie Feuer. Ein Buch, durch das Gott spricht. Also merkt euch, die Bibel ist nicht dazu da, um in ein Regal gestellt zu werden, sondern um sie zur Hand zu haben, oft in ihr zu lesen, jeden Tag, sowohl allein als auch gemeinsam. Ihr macht auch gemeinsam Sport oder geht gemeinsam shoppen. Warum lest ihr nicht zu zweit, zu dritt, zu viert gemeinsam in der Bibel, draußen in der Natur, im Wald, am Strand, abseits von im Schein von ein paar Kerzen? Ihr werdet gewaltige Erfahrungen machen. Oder habt ihr etwa Angst, euch mit einem solchen Vorschlag voreinander zu blamieren? Lest mit Aufmerksamkeit die Bibel. Bleibt nicht an der Oberfläche wie bei einem Komik. Das Wort Gottes ist niemals bloß, überfliegen. Fragt euch, was sagt das zu meinem Herzen? Spricht Gott durch diese Worte zu mir? Berührt er mich in der Tiefe meiner Sehnsucht? Was muss ich tun? Nur auf diese Weise kann das Wort Gottes Kraft entfalten. Nur so kann sich unser Leben ändern, kann groß und schön werden. Ich will euch sagen, wie ich in meiner alten Bibel lese. Oft nehme ich sie her, lese ein bisschen darin, dann lege ich sie weg und lasse mich vom Herrn betrachten. Nicht ich betrachte den Herrn, sondern er betrachtet mich. Er ist ja da. Ich lasse mich von ihm anblicken. Und ich spüre, das ist keine Sentimentalität. Ich spüre zutiefst die Dinge, die der Herr mir sagt. Manchmal spricht er auch nicht. Ich fühle da nichts, nur Leere, Leere, Leere. Aber ich bleibe geduldig und so warte ich. Lese und bete. Bete im Sitzen, denn es tut mir weh, niederzuknien. Manchmal schlafe ich beim Gebet sogar ein. Aber das macht nichts. Ich bin wie ein Sohn beim Vater und das ist wichtig. Wollt ihr mir eine Freude machen? Lest die Bibel, euer Papst Franziskus. Ist das zu fassen? Das Vorwort wurde abgedruckt in Idea. Aber was man dann auf den nächsten Seiten liest in der Bibel, ist natürlich etwas ganz anderes. Das Problem ist, diese Bibel, die ist deswegen so handlich, weil sie nur 480 Seiten hat. Und eure Bibel? Weit über 1000, oder? Und das spricht ja schon für sich selbst. Sie ist ausgedünnt. Ein paar Beispiele. Aus 3. Mose werden nur 3 Auszüge aus den Kapiteln 16, 19 und 25 wiedergegeben. Aus dem Kolosserbrief, aus dem ganzen Brief, 4 Kapitel oder 5? 4? Nur 24 Verse. Aus der Offenbarung, aus 5 Kapiteln Auszüge und natürlich kein Wort und kein Vers aus den Kapiteln, wo es um die Hure Babylon geht, Kapitel 17 und 18, und auch kein Vers über die ewige Verdammnis. Aber auf der anderen Seite findet ihr Auszüge aus apokryphischen Büchern, die nicht zur Heiligen Schrift gehören, und die wurden auch auszugsweise hinzugefügt. So, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns freuen, dass der Papst so warmherzig für das Lesen der Heiligen Schrift der Bibel hier votiert? Oder sollen wir uns empören? Also ich möchte das erstmal positiv sehen. Jahrhundertelang durfte die Bibel von einem Katholiken überhaupt nicht gelesen werden. Das war unter Verbot. Und es gab Zeiten, da wurde man bestraft, und zwar hart bestraft für den Besitz einer Bibel. Ich denke an die Hugenottenverfolgung. Die durfte nur von Priestern gelesen werden, weil das einfache Volk, so meinte man, die Bibel nicht verstehen kann und kommen nur Irrtümer in die Kirche und dergleichen mehr. Und erst vor etwa 40 Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden Katholiken zum ersten Mal ermutigt, die Bibel zu lesen. Und inzwischen entsteht eine Bibellesebewegung unter Katholiken hier in Deutschland und auch in anderen Ländern mit dem Ziel einer Neuevangelisierung, so wird es offiziell genannt. Und das kann man hier auch nachlesen am Ende, mit dem Ziel, damit, Zitat, junge Menschen ermutigt werden, den christlichen Glauben als Grundlage für ihr Leben zu entdecken. Kann man sich darüber freuen? Verhaltenes Schweigen. Natürlich ist diese wunderschöne Bibel optisch gesehen jede Menge Ikonen drin und Zitate von allen möglichen Leuten. katholische Würdenträger, viele sogenannte Heilige, die zu Wort kommen, Hinweise auf katholische Sakramente, auf die apostolische Sukzession, aber auch zahlreiche Zitate von C.S. Lewis, Matthias Claudius, dem Bielefelder Bodelschwing, Bonhoeffer, allerdings kein Zitat von irgendeinem der Reformatoren. Und die meisten Zitate von wem? Franziskus, natürlich, klar. Nun, warum erwähne ich das heute an diesem Tag hier, Reformationstag? Weil im Protestantismus, in der evangelischen Kirche Deutschlands, den meisten Freikirchen und bei den Evangelikalen genau die entgegengesetzte Tendenz zu erkennen ist. Und das ist die große Katastrophe in meinen Augen. Im April 1521, also bald vor 500 Jahren, sprach Luther vor dem Reichstag zu Worms, vor dem Kaiser Karl und allen Vertretern des Vatikans und endete seine berühmte Rede mit den bekannten Worten, ich zitiere, weil eure Majestät und eure Gnaden eine schlichte Antwort begehren, so will ich eine solche ohne Hörner und Zähne geben, Doppelpunkt. Werde ich nicht durch Zeugnisse der Schrift, der Heiligen Schrift, oder durch klare Vernunftgründe überwunden, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es am Tage ist, dass sie des Öfteren geirrt und sich selbst widersprochen haben. So bleibe ich überwunden durch die von mir angeführten Stellen der Schrift und mein Gewissen gefangen durch Gottes Wort. Widerrufen kann und will ich nicht, denn es ist weder sicher noch heilsam, gegen das Gewissen zu handeln. Gott helfe mir. Amen. Das sind gewaltige Worte. Und dann liest man in der Biografie von Fausel: Am nächsten Morgen tut der Kaiser den Kurfürsten und Fürsten seinen Entschluss kund, er werde Reich und Herrschaft, Leib und Blut, Leben und Seele für die katholische Kirche gegen Luthers gottlose Sache einsetzen. Er sei fest entschlossen, gegen ihn als einen offenkundigen Ketzer vorzugehen und erwarte von den Fürsten, dass sie ebenfalls ihre Christenpflicht erfüllen. Damals stand also ein Mann auf in Deutschland gegen den Rest der traditionellen Christenheit, um dem Wort Gottes und seinem Gewissen zu folgen. Und das löste für ihn natürlich dann eine Verbannung aus und Verfolgung durch den Kaiser und die römische Kirche. Aber andererseits löste das die Reformation aus, eine gewaltige Erweckungsbewegung, in welcher nicht mehr katholische Lehrsätze und Traditionen, sondern Gottes heiliges Wort Maßstab und Autorität für Glaube, Denken und Handeln wurde. Mit Folgen für ganz Europa zunächst einmal. Ein Mann stellt sich öffentlich auf die Seite Gottes und seines Wortes gegen den Strom des Zeitgeistes und auch gegen den Rat seiner engeren Freunde, die sich alle verkrochen haben und die natürlich diesen Krieg, diesen Kampf vermeiden wollten. Aber Gott stellt sich zu diesem einen Mann mit der Folge, dass zigtausende in großen Teilen Europas durch das Lesen und Hören der Heiligen Schrift zum lebendigen Glauben gekommen sind. Mit ganz praktischen Konsequenzen im Lebensalltag, auch was Moral und Ethik betrifft. Also, als Evangelikale, und ich denke, wir alle, die wir sitzen, dürfen uns dazu zählen oder zählen uns dazu, verdanken wir unsere Herkunft der Reformation, in welcher nach jahrhundertelanger Dunkelheit die Autorität des Wortes Gottes, seiner Irrtumslosigkeit, seine Kraft und Schönheit ans Licht gebracht wurde. Die Bibel wurde dann, das wissen wir, in viele Sprachen übersetzt, und hatte eine ganz enorme Wirkung auch auf die Kultur in Europa. Aber dann kam bald ein Zeitalter kalter und toter Orthodoxie und schließlich die Zeit der Aufklärung, in welcher nicht mehr die Bibel, sondern der Verstand des Menschen zur Autorität erhoben wurde. Ja, man las noch die Bibel, man achtete sie auch noch, aber sie war nicht mehr Maßstab. Und damit begann ein theologischer und moralischer Erdrutsch. Und nicht mehr Gottes Wort, sondern der Verstand des Menschen wurde zum Maßstab und zur Norm von Denken und Handeln. Und wieder schenkte Gott im 17. und 18. Jahrhundert eine große Erweckung, die auch die Wurzeln in Deutschland hat, im Pietismus. Und die dann dazu führte, dass viele evangelikale Gemeinden entstanden, Freikirchen und auch viele Missionsgesellschaften entstanden, um das Wort Gottes, das Evangelium in aller Welt zu verbreiten. Gott gebrauchte dann auch Männer wie John Wesley in England, George Whitefield in England und Amerika und Jonathan Edwards und andere, um dieses Feuer der Erweckung in England zu verbreiten und auch in Amerika anzufachen, mit ganz enormen Folgen für die Weltmission, aber auch für die Politik, Moral und Wirtschaft der Länder. Das kann man in England und in Amerika besonders deutlich auch nachweisen. Aber auch hier konnte man die Erweckung und die Liebe und die Ehrfurcht zu Gottes Wort, ich habe mich eben gefreut, ein junger Bruder hier aus Bielefeld fragte mich, ob ich auch ein paar Bücher von den Puritanern hier hätte. Ich weiß gar nicht, ob ich welche mitgebracht habe, ich habe gar nicht gewagt, das zu tun. Aber ich freue mich unendlich, dass man bereit ist, so etwas zu lesen. Man konnte diese Erweckung und die Ehrfurcht und Liebe zu Gottes Wort nicht konservieren. Nach einigen Jahrzehnten veränderte die liberale Bibelkritik auch das Leben und Denken der Evangelikalen, sodass der bekannte Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon sich am Ende seines Lebens mit seiner großen Gemeinde, 8.000 bis 10.000 Mitgliedern in London, sowohl von der Baptistenunion trennte und trennen musste, als auch von der Evangelischen Allianz. Und wieder stand ein Mann auf mit wenigen Gleichgesinnten und protestierte gegen den Zeitgeist der Evangelikalen, der zentrale Lehren des Wortes Gottes relativierte oder sogar ablehnte. Und jetzt möchte ich aus einem kleinen Büchlein von Spurgeon ein paar Sätze zitieren. Es steht geschrieben, das ist seine letzte Predigt, die er vor seinem Tod gehalten hat. Und viele sagen, das war sein Manifest, das war sein Vermächtnis, sein Testament. Und das hat damals eine große, starke Wirkung gehabt. Und ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Büchlein wieder auflegen durften. Es war ein Jahr vor seinem Tod. Da hielt er seine letzte Predigt vor einer Predigerkonferenz, die alljährlich durchgeführt wurde. Er hatte sich intensiv darauf vorbereitet. Und diese gewaltige Predigt, der größte Kampf, betitelt, kann man also hier nachlesen. Und jetzt zitiere ich so ein paar Sätze aus diesem Buch, aus der Einleitung, wo etwas über Spurgeon gesagt wird. Spurgeon war am 28.10.87 mit seiner Gemeinde aus der Baptistenunion ausgetreten, nachdem er jahrelang einen intensiven, aber scheinbar vergeblichen Kampf gegen die liberalen Tendenzen unter den Baptisten und den anderen Freikirchen geführt hatte. Einige seiner nahestehenden Freunde waren überzeugt, dass dieser Kampf ihm Jahre seines Lebens gekostet hat. In seiner Zeitschrift Schwert und Kelle hatte er deutlich die unbiblischen Lehren beim Namen genannt, die inzwischen von vielen Evangelikalen vertreten oder zumindest geduldet wurden und damit seinen Protest herausgefordert hatten. Zitat von Spurgeon: Inspiration und Spekulation können nicht lange in Frieden nebeneinander wohnen. Kompromisse kann es hier nicht geben. Wir können nicht an der Inspiration des Wortes festhalten und sie gleichzeitig ablehnen. Wir können nicht an das Sühneopfer glauben und es leugnen. Wir können nicht die Lehre vom Sündenfall aufrechterhalten und dennoch von der Evolution geistlichen Lebens reden, das aus der menschlichen Natur hervorgeht. Wir können nicht die Bestrafung der Unbußfertigen anerkennen und gleichzeitig in der größeren Hoffnung auf eine zweite Chance nach dem Tod schwelgen. Für einen Weg müssen wir uns entscheiden. Das zu erkennen ist die Tugend der Stunde. Jetzt wieder nicht von Spurgeon, sondern von dem Herausgeber. Es ging also bereits schon damals um Lehren, die auch heute in evangelikalen Kreisen mehr oder weniger heftig vertreten, diskutiert, auf jeden Fall noch immer mehr toleriert oder überholt abgelehnt werden. Jetzt kommen vier Punkte. Die Lehre von der sogenannten Allversöhnung, die Leugnung des stellvertretenden Sühnopfers Jesu Christi am Kreuz, die Leugnung der wörtlichen Inspiration der Bibel, die Leugnung des Sündenfalls durch Adam und Eva als historisches Ereignis. Damals scheute sich ein liberaler Baptistenpastor in einer Zeitschrift diesbezüglich zu schreiben: Ich hoffe, dass ich das Heilige Buch liebe. Doch ich lese es nicht so, wie Mr. Spurgeon es liest. Der Gott aus Spurgeons Theologie ist nicht mein Gott. So, während den letzten Monaten in den evangelikalen Zeitschriften, ich möchte sie jetzt hier aus Zeitgründen nicht alle aufzählen, und anderen Publikationen geblättert hat, wird sie an ähnliche Aussprüche oder Veröffentlichungen führender Männer der Deutschen Evangelischen Allianz erinnern. Sie machen deutlich, dass wir heute nach etwa 125 Jahren vor einer gleichen Wegscheide stehen. Wir befinden uns mitten in einer geistlichen Auseinandersetzung, deren Ausgang zeigen wird, ob die biblischen, der Rechtgläubigkeit verpflichteten reformatorischen Überzeugungen, die von der Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift, der völligen Verdorbenheit des Menschen und dem stellvertretenden Sühneopfer Jesu Christi ausgehen, als überholt und für den postmodernen Menschen als unakzeptabel verworfen oder zur absolut verbindlichen Norm biblischen Glaubens erklärt werden. Allerdings scheint sie in unserer Zeit Spurgeons damals nüchterne Beobachtung zu bestätigen, Zitat von Spurgeon: Ächtung scheint so gefürchtet zu sein, dass in Ehren gehaltene und treue Männer ihren Mund halten. Das trifft auf unsere Zeit heute ganz genau zu. Ja, und diese Predigt, die er dann gehalten hat, ich zitiere jetzt Original Spurgeon, ein Auszug aus dieser Predigt. Da braucht er ein Bild. Wer Spurgeon kennt, weiß, dass er sehr kräftige Bilder liebt. Wir fahren in einem Wagen über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wütend angetrieben, aber die Wölfe sind dicht hinter uns. Da sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr erfordert rasches Handeln. Was müssen wir tun? Es wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis sie das Baby gefressen haben, haben wir einen kleinen Vorsprung gewonnen. Aber sollten uns wieder einholen, was dann? Nun, tapferer Mann, gib deine Frau hinaus. Zitat aus Hiob 2, Vers 4, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Gib fast jede Wahrheit auf in der Hoffnung, eine andere zu retten. Werf die Inspiration hinaus, lass die Kritiker sie verzehren. Werf die Erwählung hinaus und den alten Calvinismus. Hier wird es ein schönes Fest für die Wölfe geben. Die Herren, die uns diesen klugen Rat erteilen, werden sich freuen, wenn sie sehen, wie die Lehren von der Gnade Gottes Stück für Stück zerrissen werden. Werft die angeborene Verdorbenheit des Menschen, die ewige Strafe, die Wirksamkeit des Gebets hinaus. Wir haben den Wagen wundervoll leicht gemacht. Nur noch ein anderer Wurf. Opferst das große Opfer. Gebt die Versöhnung auf. Brüder, dieser Rat ist schändlich und mörderisch. Wir wollen diesen Wölfen mit allem entfliehen oder wir wollen mit allem verloren sein. Es soll die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit oder gar keine sein. Wir wollen niemals versuchen, dass wir einen Teil von ihr wegwerfen. Der kluge Rat, den man uns gegeben hat, schließt Verrat gegen Gott und Enttäuschung für uns selbst ein. Wir wollen zu allem oder zu nichts stehen. Wir wollen eine ganze Bibel oder gar keine haben. Also das ist eine Kostprobe aus diesem sehr, sehr wichtigen Buch. Und jetzt kommen wir zurück auf die Tendenz der Evangelikalen, während die katholische Kirche bei allen bestehenden Irrlehren und Aberglauben sich dem Licht des Evangeliums öffnet, sage ich mit Vorsicht, auf jeden Fall sich dem Zeitgeist und Werteverfall entgegenstellt, Stichwort Homosexualität, Gender Mainstreaming, Wert der Ehe und dergleichen, und nach fast 500 Jahren Reformation und 1500 Jahren römisch-katholischer Kirche zum ersten Mal empfiehlt, die Bibel zu lesen, Und sich davon prüfen zu lassen, ich zitiere noch einmal den Satz hier aus dem Nachwort, um den christlichen Glauben als Grundlage für ihr Leben zu entdecken. Auf der Rückseite dieses Buches, ihr haltet etwas Göttliches in Händen. Ein Buch wie Feuer. Ein Buch, durch das Gott spricht. Nun, das kann man zumindest von der Heiligen Schrift sagen. Natürlich nicht unbedingt von dieser ausgedünnten und etwas mit vielen Zitaten angereicherten Bibel. Papst Franziskus im Vorwort zur Jugendbibel. Und heute sehen wir bei vielen evangelikalen, prominenten Brüdern und auch Freunden, und das sage ich hier nicht irgendwie hämisch, ich denke, dass ich sagen kann, und wir sagen können, dass wir manche wirkliche Freunde, die auch Brüder sind im Herrn, ohne Frage das Evangelium lieben, den Herrn lieben, dass sie viele dieser Überzeugungen, für die damals Luther gekämpft hat und auch Spurgeon, mit frommen Begründungen über Bord werfen und die Wahrheit verkaufen, um die Anerkennung einer gottlosen und skeptischen Wissenschaft und Welt zu gewinnen. Ich verstehe es nicht. Es sind unsere Brüder. Wir sollten für sie beten. Aber es ist so. Und dabei geht es heute um die gleichen Punkte, für die Spurgeon gekämpft hat und die er vor 125 Jahren angeprangert hat. Die Leugnung der wörtlichen Inspiration der Bibel, die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, erstens. Zweitens, die Leugnung des biblischen Schöpfungsberichtes und des Sündenfalls von Adam und Eva als historisches Ereignis. Und das macht mich wirklich kaputt, wenn ich sehe, wie viele begabte, fromme, hingegebene Brüder und Schwestern sagen, ich habe auch mit dem Herausgeber Herrn Meuser zusammengesessen, lange Zeit, und habe mit ihm über dieses Projekt und über andere Bücher und Grundsätze gesprochen. Ein frommer Mann. Und ich hoffe, dass er wiedergeboren ist. Ich habe angefangen, für ihn zu beten regelmäßig. Wirklich ein Mann, der sich einsetzt für dieses Anliegen, wird verbreitet von einem gemeinnützigen Verein. Alle Gewinne aus diesem Buch fließen in die Neuevangelisierung unserer Zeit hinein. Also sind Leute mit welcher Hingabe unterwegs, die sich das was kosten lassen, ja, weil sie Gottes Wort liebgewonnen haben, wenn auch verbunden mit allen möglichen Irrtümern. Ich kann es nicht verstehen. Aber unsere nahestehenden Freunde, Brüder und Schwestern werfen diese Wahrheiten über Bord. Ja, und der dritte Punkt, die Leugnung des Sühneopfers Jesu Christi am Kreuz. Die Leugnung der biblischen Lehre von der ewigen Verdammnis derer, die nicht an den Herrn Jesus als ihren Heiland glauben. Das sind alles die Punkte, die heute bestritten werden von unseren lieben Brüdern und Schwestern. Und gerade Adam und Eva als historische Personen darf man kaum heute noch erwähnen in Predigten oder in Gesprächen. Man wird nur noch belächelt, denn das sind doch Mythen, das sind Erzählungen. Natürlich ist das Wort Gottes inspiriert, aber Gott möchte eben auf unser Niveau herabsteigen, uns in Bildern und Mythen Wahrheiten vermitteln, die aber keine historische Wahrheit enthalten. So etwa die letzten Gespräche in den letzten Wochen und Monaten. Und ihr seht, dass wir wirklich an einer Weichenstellung stehen mit sehr ernsten Folgen für die kommenden Jahre und Generationen. Und ich bin so dankbar, dass so viele, relativ viele junge Geschwister hier unter uns sind. Bitte nehmt diese Themen, die wir heute hier durchnehmen, sehr, sehr ernst. Und kauft Wahrheit. Zahlt einen Preis dafür. Ihr müsst euer Intellekt anstrengen, um die Bibel zu verstehen und zu lesen, Gott zu euch reden zu lassen. Da braucht man Zeit für. Und den Preis müssen wir zahlen. Aber wenn wir den gezahlt haben, dann werden wir auch nicht so schnell diese Wahrheit verkaufen wollen. Gebe Gott uns Gnade, diese Wahrheit Gottes, die Heilige Schrift, in Liebe festzuhalten, sie freudig zu bekennen und keine einzige Wahrheit zu verkaufen.